Doppelt gemoppelt.
Der Podcast
mit Leonie
und Nika.
Ligrü
und hallo.
Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge
Doppelt gemoppelt.
Guten Tag.
Guten Tag.
Wir sitzen wieder vor dem Mikrofon für euch.
Ja, ich sag mal gar nichts verstanden.
Oh Mann, ey.
Ratet, was ich gesagt habe.
Oh Gott. Ich habe heute Morgen einen Clown gefrühstückt.
Ja, das merke ich.
Krasser Scheiß.
Krasser Scheiß.
Ich sage, wir beide haben einen Clown gefrühstückt, aber ich sage, es sind auch gute Voraussetzungen für eine neue Folge von uns. Für euch.
Ja. Irgendwie ist das ganz komisch, weil sobald wir hier auf Aufnahme drücken, ich sag, unsere Stimmung ist schon nochmal ein bisschen gehobener.
Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also selbst wenn wir hier mit einer Laune ankommen, die nicht vielleicht optimal ist, sobald wir irgendwie Kopfhörer aufhaben und unsere Stimme durch das Mikrofon oder dann durch die Kopfhörer hören, du weißt, was ich meine, ist schon anders.
Ja, vielleicht, wenn man so selbst reflektiert, merkt, Mann, höre ich mich gerade
scheiße an. Wir haben das Wort jetzt gerade schon wieder zweimal gesagt, ne?
Ich hab's nicht gesagt.
Ich aber.
Ja.
Entschuldigung.
Aber ja, deshalb, es ist immer ganz schön. Ich freue mich jetzt auch, euch etwas über, was ist eigentlich normal, im Sinne von Neurodiversität zu erzählen. Und deshalb starte ich mit dem Faktencheck.
Faktencheck!
Fakt Nummer 1. Neurodiversität beschreibt natürliche Unterschiede im Gehirn. Keine Störungen. Der Begriff Neurodiversität geht davon aus, dass neurologische Unterschiede wie Autismus, ADHS oder Legasthenie Teil der natürlichen menschlichen Vielfalt sind, vergleichbar mit Biodiversität. Haben wir da etwa schon mal drüber gesprochen?
Was? Das kann doch gar nicht sein.
Nummer 2. Neurodivergente Personen haben oft besondere kognitive Fähigkeiten. Studien zeigen, dass Menschen mit Autismus zum Beispiel häufig überdurchschnittliche Fähigkeiten im Bereich wie Detailwahrnehmung, Mustererkennung oder technischem Verständnis verfügen. So. Fakt Nummer 3. Ein inklusives Umfeld fördert Wohlbefinden und Leistung. Arbeitsplätze oder Bildungseinrichtungen, die neurodivergente Bedürfnisse berücksichtigen, zum Beispiel flexible Kommunikation, reizreduzierte Umgebungen, fördern messbar Zufriedenheit und Produktivität.
Das hast du schön gesagt.
Also die Definition von Neurodiversität kann man erstmal so beschreiben, dass das eine Bandbreite der natürlichen Vielfalt der Gehirnentwicklung ist. Und das bezieht sich auf Menschen, deren neurokognitive Aufmerksamkeit oder Erinnerung von den vorherrschenden gesellschaftlichen Normen abweichen.
So, und das Thema ist ja auch so, was ist eigentlich normal? Deswegen habe ich auch noch mal eine kleine Definition von Normalität. Und das lässt sich in drei verschiedene Kategorien, in Anführungszeichen, unterteilen. Das ist einmal statistisch gesehen, was der Mehrheit entspricht, das ist normal. Dann sozial betrachtet ist, was als gesellschaftlich akzeptiert gilt, ist normal. Und medizinisch, was gesund oder funktional ist, ist normal. Ich finde, normal ist ein doofes Wort irgendwie, weil
ja, auf jeden Fall.
Es irgendwie direkt so in eine Kiste steckt. Und ja, ich habe ja auch noch eine Sache, das finde ich eigentlich ganz spannend, weil früher zum Beispiel wurde ja, oder was heute als ADHS gilt, wurde ja früher eher so als Zappeligkeit abgetan, so nach dem Motto, ja, der Junge kann nicht still sitzen oder braucht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, whatever. Und umgekehrt haben Kinder, die zum Beispiel besonders introvertiert waren, damals als gut erzogen gegolten und heute ist es vielleicht eher, ja, keine Ahnung, sehr, sehr schüchtern. Hier haben sie gesagt, depressiv, das finde ich dann schon wieder fast ein bisschen doll. Nur weil du introvertiert bist, heißt es nicht, dass du depressiv bist. Das heißt halt einfach.
Ja, aber ja. Ich finde generell, dass es häufig eben nicht. Also ich finde häufig, dass es generell eher so ein, ja, so sind halt Kinder ist. Also es ist ja auch häufig so, dass zum Beispiel ADHS eher im teilweise erst Erwachsenenalter diagnostiziert wird, weil Kinder sind halt so. Die sind halt zappelig, die wollen rumrennen, die haben vielleicht eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Aber wenn man, das Problem ist halt teilweise, wenn die da nicht ernst genommen werden, dass die sich vielleicht nie richtig verstehen im späteren Alter. Das ist dann manchmal so ein bisschen problematisch.
Das habe ich jetzt tatsächlich bei mehreren Influencern irgendwie erst gesehen, so nach dem Motto, ja, ich habe irgendwie gemerkt, dass ich im Alltag gar nicht so gut klarkomme und bin jetzt mal mäßig zum Arzt gegangen und bei mir wurde ADHS festgestellt oder was auch immer. Und das finde ich tatsächlich krass, weil ich habe auch gelesen, dass besonders auch bei Frauen teilweise ADHS spät oder gar nicht erkannt wird. Ja, gerade auch im Erwachsenenalter.
Es gibt so ein paar andere Symptome als bei Jungs, habe ich irgendwann mal gelesen.
Ja, und das finde ich irgendwie krass. Niga hat ja schon beschrieben, dass Neurodiversität so die Vielfalt von neurologischen Unterschieden beschreibt. Und du hast ja auch schon neurodivergente Ausprägungen vorgestellt.
Ja.
Also ADHS, Autismus, Legasthenie oder Dyskalkulie oder auch Tourette.
Ja, es ist aber Legasthenie.
Was habe ich gesagt?
Legasthenie.
Mann, ich wollte auch eigentlich Legasthenie sagen.
Ja, okay.
Steht da auch.
Ja, eben. Deshalb habe ich gerade nochmal nachgeguckt.
Ja, excuse me. Mann, du weißt, was ich meine. Und das hast du ja auch schon gesagt, Neurodiversität soll halt so die Vielfalt des Denkens zeigen und soll keine Störung per se sein.
Oh, jetzt fährt ein Rasenmäher vorbei. Oder?
Uns eine Sekunde.
Jut, we give it another try. Und zwar, der Begriff wurde vor allem in den 1990er Jahren geprägt, unter anderem durch die Soziologin Judy Singer und dem Journalisten Harvey Blume. Oder Blum. Wenn er Harvey Blume heißt, ist es irgendwie eine weirde Mischung aus deutschem und englischem Namen. Also deren Ansatz ist so ein bisschen, dass es Unterschiede in der kognitiven Gehirnfunktion gibt, aber das sind eben genauso natürliche Unterschiede wie zum Beispiel die Körpergröße. Und das ist eben nicht besser oder schlechter, sondern einfach nur anders.
Ich habe auch eine Sache gefunden, und zwar, also es ist jetzt ein bisschen nerdiges Wissen, aber unser Gehirn hat rund 86 Milliarden Nervenzellen, von denen jeweils dann nochmal 1000 oder auf die jeweils 1000 Verbindungen eingehen. Also das ist ja so komplex. Mhm. Also ich finde, das sind auch Zahlen, die man sich gar nicht vorstellen kann. Das geht in deinem Kopf ab.
Ich check das nicht. Und das finde ich auch so eine Sache, das habe ich mir früher in Bio immer schon gedacht, dass dein Körper so funktioniert, aber dein Kopf sagt es dir nicht und deshalb musst du es im Biounterricht lernen. Was ist das für eine Kacke?
Was ich einfach gerade noch mal kurz sagen wollte, bevor du das gesagt hast, es ist im Grunde genommen quasi nicht möglich, dass alles bei jedem komplett gleich funktioniert.
Nee.
Also natürlich so die Grundsachen schon, aber du hast ja so viele, wie gesagt, Nervenzellen, Verbindungen, whatever.
Mhm.
Wie soll da alles gleichgeschalten sein?
Ja.
Ja. Also ist ja tatsächlich dieses Normaldenken ein bisschen unmöglich.
Ja, das stimmt. Aber zum Beispiel, ich glaube tatsächlich, dass uns das beim Gehirn noch ein bisschen schwerer fällt, weil das so abstrakt ist.
Ja.
Ich weiß nicht, zum Beispiel, es gab so ein Beispiel, also so ein 1,80 großer Mann gilt als normal und zum Beispiel kennst du Dirk Nowitzki, dieser Basketballspieler,
ja.
Der ist halt riesig und deshalb nicht normal.
Ja, aber das ist jetzt ja generell wieder so, keine Ahnung, Frauen, die über oder Mitte 1,70 sind oder so, sind nicht normal, weil sie sind zu groß.
Ja.
Dann. Oder unter, keine Ahnung, sagen wir unter 1,60 ist dann halt aber auch wieder zu klein.
Ja.
Also wir sind gut drin, wir sind normal.
Super.
Ich sag aber, normal ist fast schon eine Beleidigung.
Das ist langweilig.
Ja, komplett. Es ist langweilig. Ich meine, wenn dein Körper in einem normalen gesundheitlichen Zustand ist, also dass alles normal funktioniert, ist super.
Mhm.
Aber auch gerade so dieses Verhalten, also normal sind wir nicht. Und das finde ich auch echt gut.
Ja, aber wäre es denn auch normal? Also ich glaube, das ist dann wieder so ein Ding, was man über so den Durchschnitt der Gesellschaft vielleicht drüber ziehen will, so eine Hülle. Aber im Endeffekt sind wir ja alles Individuen, habe ich, glaube ich, auch schon irgendwann mal in irgendeiner Folge gesagt.
Ja.
So, es gibt vielleicht so ein Spektrum, was ein Großteil der Gesellschaft macht oder hat. Und das hast du ja vorhin auch schon gesagt, wird dann als normal angesehen. Aber es gibt ja jetzt nicht so diese eine Person, an der sich alle orientieren, die normal ist und jeder will so sein.
Ja.
Sondern.
Aber ich finde auch, es geht jetzt, glaube ich, ein bisschen vom Thema Neurodiversität ab, aber zum Beispiel dieses normale Leben, dass du sagst, okay, keine Ahnung, du bist Schule fertig, dann machst du entweder eine Ausbildung oder gehst studieren, dann hast du einen Job, dann kommt ja ganz oft von wegen so, dann lernst du wen kennen, dann heiratet ihr, dann kauft ihr euch ein Haus, dann habt ihr Kinder, dann werdet ihr alt und dann sterbt ihr. So, das ist das normale Leben. Und wenn man dann irgendwie Abweichungen hat, zum Beispiel wenn Frauen Karriere machen,
ja, oder
Pärchen keine Kinder möchten,
ja,
oder es sind LGBTQ+ Pärchen,
ja,
und die dann Kinder wollen.
Ja.
Das ist dann ja, das ist glaube ich wieder Gesellschaftsbild, was dann halt als normal betrachtet wird. Aber es ist Bullshit.
Jo.
So, das wollte ich immer kurz gesagt haben.
Ja, und das ist auch noch so ein Zitat,
Das heißt quasi, ich muss nochmal raussuchen, von wem das ist, habe ich nämlich nicht aufgeschrieben, aber werde ich in die Folgenbeschreibung schreiben. Es ist falsch, etwas allein wegen gesellschaftlicher Erwartungen als Krankheit zu bezeichnen. Also alles, was außerhalb diesem normalen Spektrum ist, also zum Beispiel jetzt ADHS, Autismus, bla bla bla. Das ist jetzt, also das ist falsch, das direkt als Krankheit zu bezeichnen. Das ist halt einfach eine andere Art, sein ja. Hirn zu nutzen quasi.
Ich hab auch gelesen, dass Neurodiversität suggestiert, das Konzept von Anderssein ist das neue Normal.
Mhm.
Und das finde ich eigentlich ganz cool.
Das finde ich auch ganz cool. Es gibt allerdings auch Kritik an diesem ganzen Neurodiversitätsding. Und zwar, dass das auch eine Art Identitätsfalle sein kann. Also das sehe ich zum Beispiel häufig online, was jetzt nicht heißt, also ich fange erst mal an zu reden, sorry. Also dass es quasi ist, ich identifiziere mich über mein ADHS, über meinen Autismus.
Ja.
Und online wird das ja dann halt auch einfach häufig vermarktet auf eine gewisse Art und Weise. Und natürlich gibt es Wege, weil das sind natürlich teilweise trotzdem Einschränkungen. Und sich das als Identität zu machen, ist keine Rechtfertigung dafür, sich nicht einfach trotzdem irgendwie Unterstützung und Hilfe zu holen.
Ja, doch, das verstehe ich auch. Wo wir schon beim Thema ADHS sind, ich bin tatsächlich mal ein bisschen weiter in das Thema reingegangen, weil ich finde, ich weiß nicht, ich habe schon gesagt, früher war es eher diese Zappeligkeit, die damit abgetan wurde. Aber heute hört man die Diagnose ADHS schon sehr oft.
Mhm.
Oder ADS.
Ja.
Und ich habe mich mal so ein bisschen reingefuchst. Also die Symptome kennen wir, glaube ich, alles. Sind diese Konzentrationsprobleme, diese Impulsivität, Hyperaktivität. Aber auch, dass man extrem kreativ sein kann, schneller denkt oder auch einfach sehr, sehr sensibel ist. Und ich habe halt auch gefunden, dass, oder finde ich auch, es wird einfach als Störung abgewertet.
Mhm.
Da wird nicht drüber nachgedacht, dass die Menschen vielleicht einfach ein bisschen anders geschalten sind im Kopf.
Ja, hier wird auch Neurodivergenz eher als Kunst und bereichernd angesehen. Also
ja.
Das ist vielleicht etwas, weil es ist ja mega cool, wenn solche Menschen kreativer sind oder die können ja dann auch tatsächlich Awareness schaffen für sowas wie Sensibilität und
ja.
Sowas. Also das ist ja sehr klasse.
Und tatsächlich gibt es viele Menschen oder erfolgreiche Menschen mit ADHS, das sind zum Beispiel Unternehmerinnen oder Künstler oder auch Erfinder.
Mhm.
Ergibt ja dann auch irgendwo Sinn. Aber ich finde, in der Gesellschaft wird ADHS eher so ein bisschen halt abgetan. Und ich habe mal nach Auslösern geguckt, weil viele sagen ja nach dem Motto, ja, man erzieht sich ADHS an. Das habe ich jetzt schon öfter gehört.
Habe ich tatsächlich noch nie
gehört. Echt nicht?
Nee, aber schade.
So nach dem Motto hier, auch so diese Tablet-Generation jetzt.
Ah ja.
Dass man das Kind ja dann eher so davor setzt oder auch dieses nicht-autoritäre Erziehen.
Okay.
Dass es dann irgendwie dazu führt. Aber tatsächlich sind es erbliche Vorbelastungen, also irgendwelche genetischen Faktoren und die frühkindliche Hirnentwicklung. Also es ist super entscheidend, wie sich das Gehirn von Kindern entwickelt in der frühen Zeit. Es gibt auch Umweltfaktoren, das sind Stress, Trauma oder Ernährung. Das ist jetzt nicht Erziehung. Und es gibt auch, es können auch Auslöser während der Schwangerschaft passieren, also irgendwelche Komplikationen, die dann darauf eine Auswirkung haben, aber das ist tatsächlich noch nicht komplett erforscht, deswegen gibt es da noch nicht ganz so viel zu im Intranetz. Aber,
Intranetz.
Ja, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich glaube, es ist auch irgendwie, ADHS ist auch irgendwo ein schwieriges Thema.
Also es sind sehr viele generell mit allen oder vielen psychischen Krankheiten, oder es ist ja nicht so richtig eine psychische Krankheit, aber
es ist eine andere,
ja, aber
andere Art,
ich meine,
des Normalseins
ich
oder
mein,
des Denkens.
Ja, aber ich meine auch sowas wie Depression oder Borderline. Es gibt viele Leute, die sich das irgendwie wegen des Internets so selbst anfangen zu diagnostizieren,
ja.
Und so. Also das sollte man bei ADHS natürlich auch nicht tun.
Nee. Ich muss aber auch sagen, ich finde bei ADHS immer ein bisschen schade. Ich habe das Gefühl, wirklich, wir haben wenig Ahnung davon. Ich habe jetzt auch schon bei mehreren gehört, dass dann einfach halt, keine Ahnung, Ritalin oder sowas gegeben wird.
Mhm.
Aber dann so vielleicht die Umstände in der Familie oder so nicht geändert werden. Du musst halt, wenn du zum Beispiel ein Kind hast, was ADHS hat, dann musst du halt zu Hause so ein sicheres Umfeld für das Kind schaffen.
Mhm.
Ich meine, ich sage, Ritalin hilft bestimmt ganz vielen Menschen. Weil ich glaube, wenn du ADHS hast, dann bist du ja auch manchmal ein bisschen mäßig gefangen in dir selbst.
Ja.
Dann hilft es safe. Aber ich finde, alles mit Medikamenten einfach also halt
ja,
nichts
also das muss
ändern.
Halt gut, das muss halt gut durchdacht sein. Und bevor man Medikamente gibt, sollte man versuchen, andere Umstände zu ändern,
ja.
Die vielleicht auch schon helfen können.
Ja.
So vielleicht.
Ja. In unserer Gesellschaft herrscht ja schon so eine Normalität, haben wir schon gesagt.
Ja.
Und es ist halt, es gibt so Welten, zum Beispiel Arbeit, also das Schulsystem und die Arbeitswelt, und die fördern halt diese Konformität nach Motto, alle sind gleich, mhm. alle müssen gleich funktionieren. Und da sind halt dann Menschen, die anders denken oder fühlen, eher so Problemfälle, auch in der Schule besonders, dass sie dann mäßig sitzen bleiben oder nicht richtig lernen können oder was auch immer.
Ja, es gibt so keinen Raum für Vielfalt in solchen ja. Dingen. Also es gibt nur einen Idealtyp Schüler oder Schülerin. Und ich glaube, es ist, mittlerweile fängt das vielleicht so langsam an, aber ich glaube, es ist so, zumindest als wir noch so in der Grundschule waren, schwierig zu verstehen, dass manche Leute, was weiß ich, irgendwie auf dem Boden besser lernen können, indem sie da irgendwie chillen und liegen ja. oder Musik hören oder keine Ahnung. Das sind irgendwie solche Sachen, die damals noch nicht so richtig anerkannt waren, dass es überhaupt vielleicht verschiedene Lerntypen gibt.
Ja, jetzt habe ich eine Frage an dich. Mhm. Findest du, dass sich neurodivergente Menschen anpassen sollten oder dass sich die Gesellschaft oder dass die Gesellschaft diese Menschen inkludieren sollen?
Ja, es ist ja ganz klar, dass die Gesellschaft die inkludieren sollen, weil also, es, wie gesagt, ich finde es nach wie vor Quatsch, in sämtlichen Situationen Menschen in eine Form zu pressen, die sie nicht ja. reingehören. Also ja. sei es jetzt irgendwelche Geschlechtsidentitäten oder wer wen liebt oder wie man sich fühlt. Also
es gibt auch noch einen Begriff, mit dem das alles einhergeht, und das ist das Masking. Und das ist halt, dass viele Menschen, die halt anders denken, in Anführungszeichen, sich verstecken und ihr Verhalten, um auf andere oder auf die Gesellschaft normal zu wirken. Und das hat dann oft Auswirkungen auf die psychische Gesundheit, weil man ja dieses ständige Verstellen hat, um irgendwo reinzupassen.
Ja.
Und ich sage, das ist nicht nur bei Menschen, die neurodivergent sind. Ich glaube, das kennt jeder, dass man das Gefühl hat, dass man sich verstellen muss, um vielleicht anderen zu gefallen oder so.
Ja.
Aber ich glaube, wenn man den Background hat und das wirklich macht, weil man das Gefühl hat, anders passe ich nicht rein.
Ja, es reicht ja schon. So der erste Schritt von einer Gesellschaft ist ja quasi einfach schon anzuerkennen, wie sich andere Leute fühlen könnten und das zu verstehen
ja.
oder versuchen zu verstehen. Und dadurch wird ja irgendwie auch schon unterbewusst so ein Raum für solche Leute geschaffen.
Ja.
Und dann, ja, weiß nicht, könnte es vielleicht allen Leuten etwas leichter sein. Ein bisschen mehr Empathie.
Empathie oder einfach mal ein bisschen mehr Offenheit?
Ja.
Oder Vielfalt? Ich finde, Vielfalt ist eigentlich ein ganz schönes Wort, weil offen sind bestimmt viele Menschen. Aber
ja,
ja. Aber ich finde, wir können das Thema ganz gut mit diesem einen Dings, was ich da vorgelesen habe, beenden. Mit diesem Anderssein ist das neue Normal.
Ja.
Weil ich finde, das passt eigentlich alles ganz gut zusammen.
Ja, es ist auch schön, anders zu sein.
Ja.
So.
Und jetzt kommen Schwanks.
Den können wir euch wieder zusammen erzählen.
Ja, tatsächlich. Uns ist was passiert. Zur Abwechslung.
Ich weiß irgendwie nicht so richtig. Wir waren im Auto, haben ein bisschen gevibed. Und ich dann irgendwann so zu Leo.
Wir waren auf der Autobahn.
Ja, ach so.
Richtung Heimat.
Ja, das sollte man dazu sagen.
Ja.
Und ich dann irgendwann so zu Leo. Mir ist eine Wespe im Auto.
Und ich war so, seriously?
Und dann hat sie so das Fenster aufgemacht und ich hing da irgendwie so halb auf dem Rücksitz. Und ich so, wehe, du baust jetzt einen Unfall, ich schneide mich jetzt kurz ab.
Das Ding ist, ich bin halt locker 130 gefahren. Die Fenster waren komplett unten. Es war,
ja. Und ja. ich hänge irgendwo zwischen Beifahrersitz und Rückbank.
Hattest du gerade gesagt, dass du abgeschnallt bist?
Ja.
Und dann habe ich gesagt, wir sind 130 gefahren?
Ja.
Gut, das schneiden wir vielleicht raus.
Leonie ist eine sehr sichere Autofahrerin. Und das war ja. nur wegen eines Notumstands, weil ich auch allergisch bin auf Stiche.
Deshalb richtig, deswegen waren wir so ein bisschen in Alarmbereitschaft.
Deshalb habe ich mich auch darum gekümmert, dass diese Vespa aus dem Auto kommt.
Ich musste fahren?
Ja, naja, auf jeden Fall habe ich dann da versucht, mit meinem Notizbuch irgendwie rumzuwedeln und die so aus dem Fenster zu bekommen. Aber die hat sich die ganze Zeit in eine Ecke reingequetscht und dann war da ein Schild und dann dachte ich so, ich fahre jetzt ab.
Ja, und dann war ich so, oh, guck, meine Haltestelle. Und Nika so, das ist ein Autohof. Naja. Dann müssen wir ja noch woanders hinfahren.
Naja, auf jeden Fall.
Wir hatten auch Zeitdruck dazu.
Ja, das war echt das allergrößte Problem, weil wir wären eigentlich so oder so schon zu 5 Minuten zu spät zu meinem Zug gekommen. Und ich dachte mir, wenn diese Kackwespe jetzt nicht mal langsam aus diesem Auto rausgeht, ich muss sonst eine Stunde lang am Bahnhof warten.
Ist richtig.
Und dann sind wir auf diesem Autohof angekommen und Leo ist ganz entspannt aus dem Auto ausgestiegen und hat die Tür aufgehalten.
Ich hab gefilmt.
Hat die Tür aufgehalten. Und ich habe dann nach wie vor mit meinem Notizbuch rumgewedelt, was gar nichts gebracht hat. Die ist immer wieder in die gleiche Lücke gegangen. Dann hat es mir irgendwann gereicht, habe ich mein Brot aus meiner Brotdose rausgenommen und habe sie dann mit meiner Brotdose gefangen. Und dann das Notizbuch da so drunter und dann ist sie entflogen. Aber Mann, habe ich mich aufgeregt, weil es war auch nicht gerade die bequemste Position, in der ich da hing.
Nee. Ich hatte ein bisschen Spaß, muss ich sagen.
Ja, hat man die auch angesehen. Ja, und dann sind wir weitergefahren. Und Schocker, wir waren ungefähr 7 Minuten, bevor mein Zug angekommen ist, da. Noch wie vor möchte ich wiederholen, Leonie ist eine sehr sichere Autofahrerin. Aber sie fährt auch rasant, wenn es sein muss.
Ja, aber sicher rasant.
Ja, genau.
Ja. Ja, das war's. Es gibt tatsächlich, wie gesagt, ich habe da gestanden und gefilmt.
Wir müssen uns das Video nochmal angucken, ob wir das wirklich hochladen wollen.
Ich Nein, weiß aber nicht mehr, wie ich da hänge. Was ich eigentlich sagen wollte, das nicht unbedingt posten, aber ich habe in dem Moment halt gar nicht drüber nachgedacht, dass du allergisch bist. Und einfach, ich stehe da und filme dich. Ja. So, ich stehe da und filme die Person, die allergisch ist, wie sie eine Wespe aus meinem Auto entfernt.
Korrekt.
Ja, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht.
Na, ist aber nicht so wichtig. Also wir gucken uns das Video mal an und entscheiden dann, ob wir es auf @doppeltgemoppelt.podcast posten.
Sonst findet ihr da ganz viele andere Sachen, also Folgen.
Genau. Und wollen wir dann einfach zum Thema für die neue Woche kommen?
Möchtest du, soll ich?
Ich kann gerne.
Mach mal.
Und zwar geht es nächste Woche bei uns um emotionale Kälte.
Jetzt denkt ihr vielleicht, Mensch, ihr habt ganz schön viel mit Emotionen. Ja, aber Emotionen ist auch ein großes Spektrum. Wir haben ja schon über emotionale Intelligenz gesprochen.
Ja.
Da auch ein bisschen über emotionale Dummheit.
Ja, also es geht so ein bisschen diesmal um dieses Vorurteil, Gen Z ist beziehungsunfähig und emotional kalt. Wir reden ein bisschen über Bindungstypen, ein bisschen über Love Languages. Ja, hört also gerne rein. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
Und ich würde sagen, wir beenden diese Folge. Denkt dran, nächste Woche wieder einzuschalten. Und der Spruch dieser Woche ist Chaos. Ich nenne das kreatives System mit Überraschungseffekt.
Genau, das klingt sehr schön. Schöne Woche.
Tschüssi.